Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über öffentliche Ausschreibungen unterhalten und wie die funktionieren. Die sind ja bei Agenturen manchmal beliebt, manchmal gefürchtet. Und das liegt natürlich auch an den rechtlichen Aspekten, die es da zu beachten gibt. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Diskussion, weil wir haben sowohl einen Agenturvertreter als auch einen Rechtsanwalt da. Ich fange mal mit Claudia Gallio an, der ist Vorstand der Agenturfamilie Redlich in Berlin. Hallo, Herr Gallio.
Hallo, grüße Sie. Schönen guten Morgen.
Und auf der anderen Seite ist Dr. Klaus Kreb da, auch aus Berlin, der Partner der Kanzlei Vergabepartners. Und Herr Kreb, Sie haben sich unter anderem auf das Thema, wie kann das anders sein, Vergaberecht spezialisiert. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Fangen wir doch mal mit der grundsätzlichen Frage an. Wie sehen solche Verfahren denn in der Regel aus? Herr Gallio, wollen Sie beginnen von Agenturseite aus?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir über Verfahren sprechen, die in der Regel von der öffentlichen Hand kommen. Das heißt, wir haben es mit einem Kundenstamm zu tun, der öffentliche Gelder, Steuergelder verwaltet, einen Kommunikations- oder Marketingbedarf hat und dies nun ausschreibt, indem man es bekannt macht über Amtsblatt oder andere Kanäle. Das heißt, der erste Schritt ist schon mal, dass man diese Kanäle verfolgt, screent, abonniert hat und so erstmal überhaupt in die Verlegenheit kommt, zu überlegen, okay, könnte das was sein oder nicht. Es gibt dann sehr unterschiedliche Arten der Vergabe. Das hat auch was mit den Vergabegrenzen zu tun, also mit den Etathöhen. Da kann sicherlich Klaus Beck gleich auch mal ein bisschen was zu tun. Das hat was damit zu tun, ob es nationale oder europaweite Vergaben sind. Aber im Grunde genommen läuft es letztlich darauf hinaus, dass man sich als Agentur bewirbt, meistens in einem ersten Schritt über einen sogenannten Teilnahmeantrag. Das heißt, über diesen Teilnahmeantrag macht man dann kenntlich, wie die Kennzahlen sind. Man weiß nach, wie gut man ist, welche Referenzen man mitbringt, wie viele Mitarbeiter man hat, welche Umsätze etc. etc. Und dann sucht der Kunde in der Regel mit einer Vergabestelle gemeinsam, also es gibt ja so eine Fachstelle, die ihr dann für Marketing, Kommunikation oder Inhalte zuständig ist, und eine Vergabestelle, die für die juristische Begleitung zuständig ist, suchen sich dann einen sogenannten Relevant Set aus und sagen, okay, die 4, 5, die haben am meisten Punkte bekommen für die Kriterien, die wir ausgerufen haben, die laden wir jetzt quasi in die eigentliche Pitchrunde ein. In der Regel gibt es dann eine Aufgabe zu lösen, Preise abzugeben. Im Grunde alle sehr verwandt auch mit den Prozessen, die man aus der Privatwirtschaft kennt. Wenn man so will, kann man vergleichen mit einer Screening-Phase. Man schaut sich Agenturen an, dann wählt man eben den Relevant Set aus, den gibt man der Pitch-Aufgabe, nennt die Kriterien, nach denen diese Pitch-Aufgabe bewertet wird. Die Pitch-Aufgabe wird eingereicht, manchmal gibt es nochmal ein mündliches Verfahren, also auch eine Präsentation. Und am Ende gibt es einen Zuschlag, einen sogenannten, das heißt einen Sieger. Idealerweise ist dann alles wahnsinnig transparent, schnell, linear und nachvollziehbar gelaufen. Und wenn dann noch wir der Sieger sind, bei Familie Redlich ist es optimal gelaufen, dass jetzt in aller Kürze aus Agentursicht wie so etwas abläuft.
Ja, danke. Das, was Claudio Gallio da beschrieben hat, ist schon im Grunde im Parforce-Ritt der Ablauf eines Verfahrens. Das Ganze muss ein öffentlicher Auftraggeber dann, weil er rechtlich dazu gezwungen ist, vergaberechtlich entsprechend definieren. Für den Auftraggeber fängt es aber auch erstmal damit an, festzustellen, was will ich eigentlich? Was brauche ich für Marketingleistungen? Dafür gibt es meistens eine eigene Stelle, eine Fachabteilung, die wiederum konsultiert dann regelmäßig eine zentrale Beschaffungsstelle und die führen das dann irgendwie zusammen in ein Vergabeverfahren. Und dieses Vergabeverfahren wiederum, wie Claudio Gallio es auch beschrieben hat, ist bei Marketingleistungen eben häufig ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Man sucht also erstmal grundsätzlich geeignete Unternehmen aus und mit den geeigneten Unternehmen führt man dann ein Angebotsverfahren, Verhandlungen und führt dann hoffentlich auch zu dem erwünschten Ziel, ein Unternehmen zu erhalten, was den Wünschen des Auftraggebers entspricht. So mal grob von dem, was in so einem Vergabeverfahren dann zu erwarten ist.
Wenn ich mit Agenturen darüber spreche, die dort noch nicht aktiv sind, höre ich immer wieder, oh, wie schrecklich, wie kompliziert. Mhm. Herr Gallio, können Sie diesen Eindruck grundsätzlich erstmal teilen? Als Sie damit begonnen haben, haben Sie das ähnlich gesehen? Hat sich das ein Stück weit verändert?
Ja, also ich muss zugeben, ich mache das schon relativ lange. Es sind jetzt, glaube ich, 25 Jahre, wo ich schon in diesem Bereich arbeite. Und es hat sich vieles getan. Also Vergaberecht hat sich natürlich geändert. Die Prozesse sind sicherlich noch ein bisschen anspruchsvoller geworden, aber der Bedarf ist auch wahnsinnig gestiegen. Also wir reden, um das vielleicht an der Stelle mal deutlich zu sagen, über einen relativ großen Markt. So, ich kann
Können Sie den ein bisschen spezifizieren, den Markt, wie groß der ist?
In Billings kann ich es tatsächlich nicht, aber alleine, wenn ich sehe, was in meinem Newsletter aus meiner eigenen Neugeschäftsabteilung jede Woche so reinfliegt, hat man so ein bisschen die Qual der Wahl. Wir haben zum Glück relativ feste Kriterien, aber theoretisch könnten wir Dauerpitchen. Also wir könnten in den Dauerausschreibungsverfahren sein, immer 3-4 Dinge draußen haben. Wir versuchen das ein bisschen so zu strukturieren, dass man eben die Dinge auch vernünftig abarbeiten kann, hintereinander weg. Aber es gibt einen sehr großen Bedarf. Und alleine, wenn man sich umschaut, als Bürgerin, als Bürger, wenn man durch die Straßen läuft und überlegt, okay, jedes kommunale Unternehmen, jedes Landesministerium, jede Landesbehörde, jedes Bundesministerium, jede nachgeordnete Behörde, wie gesagt, stadteigene Gesellschaften bis hin zu gewissen Verbänden haben und einen riesen Kommunikationsbedarf. Der wird ja auch sichtbar im öffentlichen Raum im Übrigen an ganz, ganz, ganz verschiedenen Stellen. Und all das ist nur passiert und kann nur passieren, weil sich dahinter solche Verfahren verbergen. Insofern ist, glaube ich, reden wir schon über einen relevanten Markt. Um jetzt die eigentliche Frage zu beantworten, ich kann nachvollziehen, dass man das als kompliziert erachtet. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht kompliziert nennen, sondern eher vielleicht komplex. Ähnlich komplex wie die erste Steuererklärung, die man vielleicht alleine versucht zu machen. Aber es hat schon auch eine Binnenlogik. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, muss man zugeben oder muss ich tatsächlich sagen, es ist nicht so sehr anders als das, was die Privatwirtschaft auch macht. Also wenn man sich erstmal auf diese, ne, mit dieser Logik einlässt, die wollen sehen, mit wem haben sie es zu tun, dann wollen sie sich die Agenturen aussuchen, von denen sie glauben, dass sie es am besten können, dann müssen sie pitchen und Aufgaben erfüllen. Alles das ist jetzt nicht so weit von dem entfernt, wie auch privatwirtschaftlich Agenturetats vergeben werden. Der Unterschied, der relevante Unterschied, deswegen ist der Markt für uns so interessant, ist, sie müssen gar nichts tun, außer zu beobachten, wer einen Bedarf anmeldet. Bei der Privatwirtschaft ist es manchmal ein bisschen nebulös. Wie kommen diese Agenturrunden zusammen? Wie wird ein Relevant Set zusammengestellt? Wie wird ein Pitch Desk aufgebaut? Man wundert sich manchmal dann über gewisse Pitchrunden, dass man da gar nicht berücksichtigt wurde. Bei anderen wundert man sich, wer dabei ist. Hier hat man erstmal den Vorteil, dass es für alle sichtbar, für alle einsehbar ist und jeder hat die Wahl, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht. So. Mhm. Und der zweite Aspekt, vielleicht nochmal, was die Komplexität angeht, meine Beobachtung der letzten 15 Jahre ist, dass insbesondere die interessanten Auftraggeber auf privatwirtschaftlicher Seite, also größere Unternehmen, Konzerne, auch internationale Holdings, wir sind da beispielsweise im Fast-Moving-Consumer-Good-Markt unterwegs, im Automotive-Markt, im Retail-Markt, mittlerweile Einkaufsstrukturen haben. Es gibt ja die berühmten Einkäufer, ne, von Bosch, Daimler bis Siemens und Telekom. Deren Verfahren sind in keinster Weise minder komplex oder minder kompliziert mittlerweile. Wir haben uns gerade für etwas qualifiziert, wo wir Nachhaltigkeitskriterien, Zertifikate nachweisen mussten, Compliance-Richtlinien, Diversity-Richtlinien erfüllen mussten, Gender-Mainstreaming nachweisen mussten, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter potenziell für den Vertrag zur Verfügung stünden und. Und da reden wir über ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Nach meinem Gefühl sind da die Welten gar nicht mehr so sehr auseinander. Natürlich ist es was anderes, wenn ich den Mittelständler in der Region habe und der will irgendwie Corporate Design und ein Logo haben, dann ist das immer noch People's Business und im Zweifel bekommt sein Kumpel aus der Grundschule. Aber über solche Dinge reden wir jetzt natürlich an der Stelle.
Herr Grip, vielleicht können Sie noch mal kurz beschreiben, warum teilweise die Dinge so komplex sind. Ich habe manchmal den Eindruck, als ich mir jetzt mal die eine oder andere Ausschreibung angeschaut habe, da werden auch sollen Fragen beantwortet werden, wo ich mir die Frage stelle, was hat das überhaupt mit der Aufgabe zu tun? Aber vielleicht können Sie noch mal kurz beschreiben, warum es zu dieser Komplexität überhaupt kommt.
Nun ja, öffentliche Auftraggeber sind, ich denke, Gott sei Dank für uns alle an Recht und Gesetz gebunden. Und die Idee hinter dem Vergaberecht ist, dass es einen transparenten Wettbewerb gibt, also immer mehrere beteiligt werden, dass alle Bieter gleich behandelt werden. Also das sind ja mal Prinzipien, die wir alle unterschreiben. Außerdem geht es nicht zuletzt auch darum, Ausfluss des Transparenzprinzips, dass es eine Korruptionsbekämpfung beinhaltet, das sogenannte Hoflieferantentum soll verhindert werden. Das ist alles der Hintergrund und das wird dann eingegossen in das Vergaberecht, also in bestimmte Rechtsvorschriften, die zugegeben nicht leicht zugänglich sind, aber das dahinterstehende Prinzip ist, denke ich, nach wie vor richtig. Warum die Dinge dann komplizierter werden? Nun, das Vergaberecht ist in den letzten Jahren immer mehr befrachtet worden mit, man hätte früher gesagt, vergabefremden Aspekten. Also öffentliche Auftraggeber, gerade in den Ländern gibt es Ländervergabegesetze, versuchen mit dem Vergaberecht andere politische Themen abzudecken, wie gerechte Entlohnung, Frauenförderung, Ausbildungsplatzsicherung, all diese Aspekte, die jetzt auf den ersten Blick nichts mit der Beschaffung zu tun haben, aber es ist politisch gewollt. Das macht es gegebenenfalls komplizierter und es macht es auch komplizierter, weil es einen Rechtsschutz gibt. Auch wieder etwas, was ja eigentlich gut ist. Das heißt, Bieter können sich wehren gegen Entscheidungen, was ja bei privaten Unternehmen, was Claudio Gallo da beschrieben hat, nicht unbedingt der Fall ist.
Wie kann man sich das Ganze beschweren oder wie laufen solche Beschwerden dann ab?
Das läuft so ab, dass ein Bieter, wenn ihm etwas nicht gefällt, das gegenüber dem Auftraggeber auch mitteilen muss. Das nennt man dann Rüge. Das muss aber gar nicht Rüge heißen. Das kann auch sehr konstruktiv im Rahmen einer Fragenliste passieren. Und wenn der Auftraggeber dann bei der Sache bleibt, der Bieter denkt aber, das ist nicht richtig, auch gerade wenn er eine Vergabeentscheidung getroffen hat, die aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar ist, dann kann er dazu zu einer sogenannten Vergabekammer gehen. Das ist ein eigener Rechtsweg für sogenannte Nachprüfungsverfahren sind das in Vergaberecht. Der ist besonders schnell, also innerhalb von 5 bis 7 Wochen muss die Vergabekammer Entscheidung, wenn Sie heute zu einem deutschen Gericht gehen, haben Sie da regelmäßig ein paar Jahre, die Sie da absitzen müssen. Das heißt, es ist ein schneller Rechtsweg. Die Vergabekammern sind auf solche Verfahren auch eingerichtet und die Erfolgsquote sind für Bieter relativ hoch. Sie liegen so bei 20-25%. Auch da der Vergleich, in verwaltungsgerichtlichen Prozessen haben Sie Erfolgsquote von Klagen bei 7%. Also das zeigt auch, die Gemengelage ist so, dass also von der einen Seite es gute Gründe gibt für das Vergaberecht, eben aus Auftraggebersicht, dass man eben auch gewillt ist, diese insbesondere Gleichbehandlung zu gewährleisten. Und aus Bietersicht ist es gut, dass es das Recht gibt, weil man dann eben auch sozusagen auch durchsetzungsfähig etwas hat, wo man sagen kann, ich werde hier gleich behandelt und ich werde vor allem auch immer zum Beispiel rechtzeitig informiert. Insofern sehe ich das eher positiv. Und vielleicht noch einen Aspekt zu der Frage des Volumens. Das klang ja eben auf, in Deutschland werden circa 350 Milliarden Euro pro Jahr von der öffentlichen Hand verausgabt und das eben regelmäßig, weil das Vergaberecht dahinter steht auf Basis dieser Richtlinien.
Was passiert denn, wenn jetzt eine Behörde oder ein Auftraggeber, ein öffentlicher, da Fehler macht und Fehler macht? Was sind die Konsequenzen? Außer mit Rügen haben Sie eben schon genannt. Aber was sind die weiteren Konsequenzen?
Die Konsequenzen wären, wenn etwa eine solche Rüge durchginge, dass der Auftraggeber diesen Fehler heilen muss, indem er zum Beispiel eine Anforderung, die nicht sachgerecht ist, also eine Referenz, Sie haben zum Beispiel Mindestanforderungen, wenn die zu hoch sind, dass er die Mindestanforderungen zurücknehmen muss und die Ausschreibung dann ohne diese Mindestanforderungen läuft. Das ist der sogenannte Primärrechtsschutz. Wenn es also darum geht, verändere das Verfahren, verändere auch deine Vergabeentscheidung gegebenenfalls, dann wird er dazu von der Vergabekammer oder einem Oberlandesgericht in der zweiten Instanz angehalten. Daneben gibt es auch Sekundärrechtsschutz, der zielt auf Schadensersatz. Also denkbar ist auch, dass Bieter, also salopp formuliert, Geld bekommen, wenn ein Auftraggeber einen Fehler macht. Da sind die Voraussetzungen aber relativ hoch. Das ist in der Vergangenheit passiert wegen fehlerhafter Aufhebungen vom Vergabeverfahren. Aber da hängen die Trauben hoch. Also es geht im Kern eher darum, eine Veränderung herbeizuführen. Und es ist auch mal aus Auftraggebersicht gesagt, ich würde, wenn ich Auftraggeber empfehlen, immer genau hinschauen, was rügt der Bieter da? Ist das nicht etwas, wo er Recht hat, wo wir Dinge ändern müssen, ist es nicht auch im Interesse des Auftraggebers? Also ich finde, man muss es auch immer in der Kommunikation und im gemeinsamen Boot sehen. So versuche ich es jedenfalls Auftraggebern immer zu vermitteln, dass er das Know-how, was er dadurch auch aufscheint, bei den Bietern mitzunehmen und zu versuchen, die eigene Nachfrage im Grunde zu verbessern.
Gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich Ausschreibungen, wo Sie als Routinier in diesem Gebiet sagen, nee, da mache ich nicht mit, das ist selbst mir zu kompliziert? Oder um es anders zu sagen, da stehen Aufwand und von dem, was da für die Agentur erzielbar ist, in keinem Verhältnis?
Ja, das gilt für ungefähr 80% der Ausschreibungen, würde ich sagen, die wir screenen und die wir uns anschauen, gar keine Frage. Am Ende des Tages läuft es aber auf dieselben Kriterien hinaus, die ich auch bei einer privatwirtschaftlichen Anfrage bedenke. Also was einfach sehr häufig vorkommt, ist, dass die Leistungsbeschreibung, also das, was erwartet wird, mit dem ausgeschriebenen Budget einfach gar nicht zu erreichen ist. Also da werden von paradiesischen Zuständen geträumt und von Reichweiten oder Ergebnissen, die mit dem Budget oder mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, einfach gar nicht erreichbar sind. Da halten wir uns schon mal fern. So. Ein anderer Grund kann sein, dass zwar die Aufgabe für uns irgendwie sinnvoll erscheint, aber letztlich das, was ausgeschrieben wird, als Gegenstand gar nicht attraktiv ist. Also wir haben uns schon vor 5, 6 Jahren entschieden, uns ausschließlich auf großvolumige Rahmenverträge zu bewerben. Das ist sowas wie in der Privatwirtschaft, in der Politik wird es mittlerweile auch so genannt, Lead-Agentur-Funktion. Das heißt, sie haben eine Laufzeit von mindestens mal 2 Jahren, eher 4 Jahre mit Verlängerungen und können dann vernünftig an solchen neuen Kunden onboarden, Strukturen schaffen und sich auch inhaltlich eben in den Kunden auseinandersetzen. Es gibt viele kleine Ausschreibungen, dort eine Ausstellung, da eine einzelne Promomaßnahme, da eine Mini-Kampagne. Da ist häufig für uns Aufwand und Ertrag einfach in keinem guten Verhältnis. Davon lassen wir dann auch die Finger. So. Es gibt aber auch Dinge, die, das brauchen wir jetzt nicht zu verheimlichen, da verhält sich aber die öffentliche Hand auch nicht anders oder besser als die Privatwirtschaft, die manchmal tatsächlich kafkaesk anmuten und wo man sagt, also das scheint uns überhaupt nicht nachvollziehbar, weder was sie wollen, noch wie dieser Prozess aufgesetzt ist. Und dann halten wir uns auch davon fern. So. Was anderes ist es dann, wenn wie Klaus Greb beschrieben hat, man schon mittendrin steckt und dann im Verfahren feststellt, oh, das fängt jetzt hier aber an, kompliziert zu werden oder falsch zu laufen. Und da haben wir tatsächlich das Mittel der Rüge auch schon gewählt. Und ich habe es in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass sogar Vergabeentscheidungen, also ne, der Zuschlag geht an Agentur XY, rückgängig gemacht wurden, weil von der Vergabekammer tatsächlich nachgewiesen werden konnte, dass beispielsweise die Kriterien nicht richtig beachtet wurden oder Angebote falsch bewertet wurden. Das sind alles Dinge, die Sie, wie gesagt, in der Privatwirtschaft erstmal so nicht unbedingt als Hebel in der Hand haben, weswegen es für uns neben den inhaltlichen, thematischen Aspekten, vielleicht können wir dazu auch gleich noch kommen, natürlich diesen Markt erstmal relativ attraktiv machen. Wobei ich gar nicht so viel dafür werben möchte in diesem Podcast, weil ich bin um jede Agentur dankbar, die sich davon fernhält.
Meine Information, meine Wahrnehmung ist, dass auf Bundesebene die Kriterien durchaus eine stärkere Einheitlichkeit bekommen haben, aber dass gerade auf Landesebene die Dinge doch noch sehr, sehr unterschiedlich sind und auch die Kriterien noch sehr unterschiedlich sind. Sehen Sie das auch so und wie kommt es?
Ich habe da jetzt keine statistischen Erkenntnisse, aber das
Sie haben ja so ein Gefühl dafür. Mir will das gar nicht gehen.
Ja, ich hätte ein ähnliches Gefühl, schlicht weil in den Ländern, gerade auf der Ministerialebene, auch häufig eben unterschiedliche politische Färbungen sind. Das Marketinggeschäft ist ja sehr stark politisch gefärbt und je nach Regierung gibt es dann auch unterschiedliche Schwerpunkte und das drückt sich dann eben auch in unterschiedlichen Leistungsbeschreibungen und auch Kriterien aus. Also fast ist es logisch, dass es da Unterschiede gibt und klar, dann sind auch die Verfahren unterschiedlich.
Und vielleicht ergänzend, sie stehen auch nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit und sozusagen ne, werden nicht ganz so eng verfolgt und monitort wie die großen bundesweiten Ausschreibungen. Da gucken viele drauf, da beteiligen sich viele. Und das kann ich vielleicht auch nochmal an der Stelle betonen, Stichwort Komplexität. Warum wirkt das manchmal so? Also meine Erfahrung ist, dass die Ausschreibenden, also die Vergabestellen, die Ministerien, wie auch immer es ist, ein hohes Maß an Nervosität haben, jedes Mal, wenn so etwas passiert, keine Fehler eigentlich machen wollen, um sich nicht vor dem Bundesrechnungshof im eigenen Haus oder vor wem auch immer zu rechtfertigen, schon gar nicht von der Vergabekammer. Und deswegen neigen sie tendenziell dazu, die Dinge noch überkomplexer zu machen und noch sozusagen sicherer abzusichern, also mehr abzusichern, als das vielleicht unbedingt notwendig wäre. In den Ländern gibt es da ein bisschen mehr, sage ich mal, ein größeres Spielbein.
Nach meiner Information ist ein wichtiger Unterschied zwischen privatwirtschaftlichen Ausschreibungen und Ausschreibungen der öffentlichen Hand, dass bei einer privatwirtschaftlichen Ausschreibung, bei einem privatwirtschaftlichen Pitch, es um eine konkrete Aufgabe geht, die zu lösen ist und die auch was mit der Aufgabe zu tun hat oder in einem sehr engen Verhältnis steht, die es dann weiterhin zu bearbeiten gilt. Bei öffentlichen Ausschreibungen habe ich gehört, dass das gar nicht im Fokus steht, die konkrete Aufgabe, sondern man will sich erstmal nur ein Bild darüber verschaffen, ob denn dieser potenzielle Agentur überhaupt, ob das zusammenpasst und ob sie grundsätzlich bereit ist und fähig sind, Aufgaben in diesem Bereich zu lösen.
Also Das würde ich jetzt tatsächlich so nicht beschreiben. Ich glaube, was Sie meinen, ist ein anderer Unterschied. Der hat was mit dem Vergabegegenstand zu tun. Also was wird da gepitcht, was wird da ausgeschrieben? Es gibt sowohl in der Privatwirtschaft wie auch bei der öffentlichen Hand ganz klare Projektausschreibungen. Also das Thema ist Ausstellung XY oder das Thema ist Sensibilisierungskampagne für Wien. Und dort ist dann in der Regel die Aufgabe identisch mit dem späteren Gegenstand. Es geht aber ausschließlich um diesen Etat und um diese Aufgabe. Im Unterschied darum gibt es Ausschreibungen, die tatsächlich sowas wie eine Lead-Agentur oder eine Rahmenvertragsagentur suchen, sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Bereich. Also wir kennen das beispielsweise aus der Automotivbranche sehr, sehr wohl. Dort bekommen Sie Beispielaufgaben, die idealerweise besonders nahe an den späteren Gegenständen sind. Aber der Kunde sucht eigentlich nicht die Lösung einer bestimmten Aufgabe, sondern sucht einen Partner für die nächsten 2, 3, 4 Jahre für alle Aufgaben, die da kommen mögen. Und wir haben sowohl Warenverträge mit Konzernen, Industrieunternehmen, die genauso agiert haben, die uns Beispielaufgaben gegeben haben, um dann mit uns ins Sparring zu gehen in den nächsten Jahren. Social Media wäre ein Bereich, wo das beispielsweise so passiert, als auch öffentliche Auftraggeber, wie in unserem Fall das Forschungsministerium, die auch immer eine beispielhafte Kampagne in den Pitch packen. Aber später kann das sein, dass die gar nicht diejenige ist, um die es geht, sondern ein Dutzend andere in den nächsten 3, 4 Jahren, um die man sich kümmern muss.
Wollen Sie dazu noch was ergänzen? Oder?
Ja, ich kann das im Grunde nur bestätigen. Tatsächlich müssen die Auftraggeber zunächst einmal diese relativ formale, personenbezogene Auswahl, nennt man das, die Eignung überprüfen. Das meinten Sie eben wahrscheinlich auch, dass es sehr grundsätzlich um Referenzen geht oder Umsätze und so etwas. Das ist halt im Vergaberecht tatsächlich so angelegt, was auch gut ist. Es soll ja ein Filter da sein, damit auf dieser Angebotsebene, um die eigentliche Leistung also betreffend, dass dann durchaus solche Konzepte abgefragt werden, aber eben auch nur Grobkonzepte. Der Auftraggeber dürfte gar nicht auf der Angebotsebene schon so weit gehen, dass er praktisch die Leistung vorwegnimmt. Das wäre auch zugunsten des Bieters rechtswidrig. Aber er macht sich schon ein Bild, das sehe ich gerade bei Marketingdienstleistungen, per Konzept, wie würde er das wohl machen in einem Beispielfall. Er bewertet das und dieses Konzept wird übrigens dann auch Teil des Vertrags, damit da nicht etwas Tolles versprochen wird, dass man nach den Leitlinien agiert und später, wenn es um die Leistungsausführung geht, ist davon nichts mehr zu sehen. Und auch Personen werden dann festgelegt, also ein bestimmtes Team, die Organisation des Teams. Auch das ist sehr gängig bei öffentlichen Ausschreibungen und auch richtig, denn es ist normal auf Neudeutsch People's Business. Es kommt auf die Leute an und das haben die öffentlichen Auftraggeber mittlerweile auch verstanden. Also ich meine, da eine Entwicklung zu sehen, auf jeden Fall zum Besseren.
Naja, sagen wir es mal so, ich kann verstehen, dass man sich dagegen absichern will als Auftraggeber, egal ob im öffentlichen oder im privaten Bereich, dass ein Pitch-Team antritt, was dann nichts mit der Betreuung, nachdem der Job gewonnen wurde, zu tun hat. Ich habe aber auch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst die Anforderung gelesen, dass jeder neue Mitarbeiter sozusagen dann vom Kunden approved werden muss. Und das hat natürlich seine Grenzen, gerade wenn man sich so den Juniorenbereich anschaut. Da gibt es normal auf Agenturseite eine größere Fluktuation als auf Behördenseite. Also da, glaube ich, gibt es dann einfach auch Grenzen, wo man gucken muss, was ist denn überhaupt auch managbar für die Agentur, weil am Ende des Tages kostet halt irgendwie auch halt dann auch Geld. Also das ist dann nochmal die Währung.
Das ist absolut richtig. Der Austausch von Schlüsselpersonal ist immer ein ganz sensibler Bereich. Und im Grunde genommen sichert man, ehrlich gesagt, aber mittlerweile bei privatwirtschaftlichen größeren Ausschreibungen auch, sichert man erstmal zu, dass das Schlüsselpersonal, das in den Pitch gegangen ist, dann auch noch langfristig zur Verfügung steht. Jetzt muss man aber sagen, wie gesagt, ich mache schon ein paar Jährchen, es ist dort wie in allen anderen Lebensbereichen. Verträge und Rahmenbedingungen sind dazu da, Worst-Case-Szenarien vorwegzunehmen. Ich habe es noch nie erlebt, dass wenn eine gute Kundenagenturbeziehung da ist und ich als Chef anrufe und sage, Ihre Projektleiterin ist schwanger geworden und geht jetzt in Elternzeit, dass der Kunde sagt, ich kündige jetzt den Vertrag. Sondern er sagt, ja, ich wünsche ihr alles Gute. Wie heißt der neue Ansprechpartner? Der wird vorgestellt. Idealerweise ist er schon mal aufgetaucht. Es ist klar, dass er jetzt nicht auf den Kopf gefallen ist, sondern das Thema kennt. Und dann sind alle fein mit. Im Grunde genommen ist das eine Schutzklausel, weil vielleicht kann man ja mal in anderen Worst-Case-Szenarien denken. Ne? Egal ob privatwirtschaftlicher Auftraggeber, Mandant oder öffentliche Hand. Sie bekommen auf dem Papier, das kennen Sie auch aus Ihrer Pitch-Beratungstätigkeit, die tollsten Dinge irgendwie gezeigt und die tollsten Menschen tauchen in der Präsentation auf und dann stellen Sie später fest, das ist eine reine Freelancer-Bude, da kommen Leute rein und raus, da bleibt keiner länger als 2, 3 Wochen. dann müssen Sie die Möglichkeit haben, irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, so können wir nicht zusammenarbeiten.
Deswegen, ich kann das ja gut verstehen, dass man diese Forderung sozusagen bei Führungspersönlichkeiten anlegt, finde ich auch okay. Wenn es dann um den Juniorenbereich geht, wird es halt ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt.
Ich würde noch mal gerne auf das Thema Preisfindung kommen, weil die Kosten ja bei der öffentlichen Hand noch mal eine ganz besondere Bedeutung haben. Und Herr Greb, vielleicht können Sie dazu was sagen, wie wichtig Sie sind. Und Preis hat ja auch immer was mit Leistung zu tun. Das heißt, eine kleine Agentur kann nun mal vielleicht Dinge deutlich günstiger anbieten als eine größere. Dafür habe ich bei einer größeren halt auch die größere Chance sozusagen der Prozesssicherheit. Welche Bedeutung hat der Preis? Welche Bedeutung haben die Kosten gerade bei öffentlichen Ausschreibungen?
Bei öffentlichen Ausschreibungen, also rein vergaberechtlich gesehen, und wir müssen das ein bisschen trennen vom Haushaltsrecht, weil das ein anderes Rechtsgebiet mit anderen Schwerpunkten ist. Vergaberechtlich gesehen hat ein öffentlicher Auftraggeber einen Beurteilungsspielraum darüber, wie er den Preis gewichtet. Er kann bis zu 20% runtergehen. Also er kann sagen, Qualität, sagen wir durch ein Konzept ausgeprägt, ist 80% oder 40% Präsentation, dazu kommen wir gleich vielleicht auch nochmal, 40% Konzeption und 20% nur in Anführungsstrichen Preis. Warum? Weil ein öffentlicher Auftraggeber versteht, dass es bei Marketingleistungen eben besonders auf die Qualität ankommt und Millionenschaden gegebenenfalls entstehen kann, wenn es nicht richtig veröffentlicht, verlautbart wird, das, was man politisch insbesondere durchsetzen will. Das ist vergaberechtlich alles möglich. Haushaltsrechtlich gibt es dann aber immer wieder Hinweise auch von Rechnungshöfen. Naja, alles gut und schön. Wir haben aber das Wirtschaftlichkeitsprinzip aus dem Haushaltsrecht, meist in § 7 LHO, also Landeshaushaltsordnung oder Bundeshaushaltsordnung. Und da knistert es manchmal. Aber da auch die Beobachtung, die Rechnungshöfe haben verstanden, dass Preis-Leistungs-Verhältnis auf in the long run, also dass es wirtschaftlicher ist, einen besseren Auftragnehmer zu nehmen, weil der uns Geld erspart. Das ist bei Marketingleistungen vielleicht schwerer in Geld auszudrücken. Bei anderen Leistungen, nehmen wir mal Architektenleistungen, wo es auch immer Diskussionen gibt, ist es, glaube ich, klarer, weil da das Gebäude, wenn das schlecht geplant ist, dann kostet es mehr. Also hättest du besser mal einen besseren Architekten genommen. Und so ein Architekt ist ja letztlich auch ein Marketingdienstleister, der eine Idee entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, bei Auftraggebern auch mittlerweile angekommen.
Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen, Robert, das Prinzip der Wirtschaftlichkeit ist, glaube ich, das entscheidende Schlagwort. Also Sie haben ja vorhin auch gefragt, wie viele Ausschreibungen sortieren wir aus? Wenn der Preis mehr als 35% der Gesamtbewertung ausmacht, ist es für uns eigentlich schon nicht mehr attraktiv, weil uns klar wird, hier wird irgendwie einen anderen Kriterien vergeben, da ist vielleicht auch ein gewisser Budgetdruck drin. Das versuchen wir zu vermeiden. Wirtschaftlichkeit bedeutet aber eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es geht nicht ausschließlich um die nackte Beurteilung der Zahl, die da steht, sondern in der Regel wird das über eine arithmetische Formel eben dann ausgerechnet, wie hoch steht die Qualität und die Summe, die sozusagen an Punkten für die Qualität vergeben wurde, mit der Summe an Punkten, die man für den Preis vergeben hat, in welchem Verhältnis und was kommt da für ein Schlüssel raus. So. Aber unabhängig davon brauchen wir nicht darüber zu reden, dass das ein extrem preissensibler Bereich ist und dass man mit der öffentlichen Hand sicherlich nicht die Stunden und Tagessätze erwirtschaften kann, die man in der Privatwirtschaft erwirtschaftet. Allerdings hat man in der Regel, auch das ist dann die Kehrseite der Medaille, auch nicht immer ganz diese Laufruhe und diese Prozesssicherheit und Langfristigkeit, die sich wiederum mit der öffentlichen Vergabe verbindet. Also gerade wenn es um größere Rahmenverträge geht.
Ich würde als Abschlussfrage noch mal kurz auf die Ergebnisse von der Arbeit kommen, die man mit öffentlichen Ausschreibungen hat. Wenn ich mir mal zum Beispiel diese Corona-Impfkampagne anschaue, die ja Kollegen von Scholz und Friends gemacht haben, und wir sind uns sicherlich darüber einig, dass das eine gute Agentur ist, dann habe ich mich einfach mal gefragt, wie kommt es denn zu solchen Ergebnissen? Weil das wird ja der Agentur nicht gerecht. Herr Geier, können Sie da zum Abschluss nochmal eine Idee geben? Das hat jetzt weniger einen rechtlichen Aspekt, wie es zu solchen Ergebnissen kommt.
Ja, ich befürchte, dass das gar nicht so ein großes Geheimnis ist. Also unabhängig davon, dass ich glaube, in dem betreffenden Fall, den Sie jetzt zitiert haben, diese konkrete Aussprache, also diese konkrete Kampagne nicht explizit ausgeschrieben wurde, sondern die Kampagne entstanden ist in einem bestehenden Rahmenvertragsverhältnis. Das heißt, die Agentur hat für das BMG schon gearbeitet und verschiedene Kampagnen umgesetzt. Also musste sich gar nicht jetzt in dem Verfahren an der Stelle beweisen, ja, sondern sie war ohnehin schon an Bord, so wie ich es vorhin beschrieben habe, und hat jetzt dieses Briefing bekommen. Und dann ist vermutlich das passiert, was mit VW, Daimler, Siemens, Telekom, dem BPA oder dem Bundesgesundheitsministerium passieren kann. Wenn die falschen Leute an der falschen Stelle sitzen und falsch entscheiden, dann entstehen eben auch manchmal schlechte Arbeiten. Und der Satz, jeder Kunde hatte die Agentur und auch die Kampagne, die er wirklich verdient, der stimmt sowohl für die öffentliche Hand als auch für die Privatwirtschaft. Ich glaube, da war es in einer ganz besonderen Situation eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Politisch war man sich nicht sicher, wie weit man sich aus dem Fenster lehnen möchte, was jetzt die richtige Tonalität ist. Hat mit Sicherheit viel weichgespült von dem, was die Agentur vorgeschlagen hat. Und am Ende ist das dabei rumgekommen. Aber das würde ich jetzt nicht sozusagen als, wenn dahinter die Frage lauert, kann es sein, dass aus diesen Verfahren am Ende immer so eine lauwarme Suppe rauskommt und keine richtig geile Kreation, würde ich sagen, nee, das muss nicht so sein.
Nee, dahinter lauert überhaupt keine Frage mehr, sondern wir sind schon am Ende. Ich wollte das nur noch mal kurz bewertet haben, weil das, was Sie eben gesagt haben, habe ich auch von einem Kollegen gehört, der sagte, das kann sicherlich nicht der Vorschlag der Agentur gewesen sein, sondern da, das war seine Vermutung, da wird jemand von Kundenseite eine bestimmte Idee gehabt haben und wird die sozusagen dann der Agentur gebrieft haben. Und das macht für mich auch durchaus Sinn. Ja, Herr Grebe, Herr Gallo, ich bedanke mich für Ihre Zeit und ich bedanke mich für Ihren Input.
Ja, sehr gerne. Danke. Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.